begrüße euch ganz herzlich zur DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 12. 13. Oktober. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es geht los mit den DX-Tipps und Heinz Schulz, dann eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss das Programm der Welle 370 des Funkerbergmuseums Königs Wusterhausen. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DX-Tipps bei HCJB Deutschland und FM Kompakt. Am Mikrofon begrüßt euch Heinz Schulz. In meinem letzten Beitrag berichtete ich über den Abriss einer unbrauchbaren Sendeantenne am Standort Moosbrunn bei Wien. Die zunächst positiven Prognosen über einen Weiterbetrieb der noch aktiven Sendeanlagen, die neben dem Restbetrieb des ORF auch durch einige private Anbieter genutzt werden, waren unmittelbar nach Fertigstellung des Beitrages Makulatur. Auch auf die Gefahr hin, bereits Bekanntes zu wiederholen, werden hier die Hintergründe zum definitiven Sendeaus der Kurzwellenanlage der ORS in Moosbrunn berichtet. Unter anderem meldet das RBB Medienmagazin, dass einer der großen internationalen Missionssender vor einer Zäsur steht, die offenbar kurzfristig entschieden, bisher nicht kommuniziert und zunächst nur durch eine unmittelbare Folge bekannt wurde. Mit Ausnahme der eigenen 1987 eröffneten Sendestation auf Guam beendet Adventist World Radio auf einen Schlag die Nutzung der Kurzwelle. Termin dafür soll das Ende der noch laufenden Sommersaison 2024 am 26. Oktober sein. Für die anschließende Winterperiode existierten bereits technische Planungen, was auf die Kurzfristigkeit der Entscheidung hinweist. Über die Hintergründe dieses abrupten Vorgehens ist bislang nichts bekannt. Zwar sind die Kurzwellensendungen von Adventist World Radio schon seit Jahren nicht mehr für Mitteleuropa bestimmt, dennoch sorgt deren Einstellung hier für Wirbel, denn sie führt unweigerlich zur Schließung der Sendestation des einstigen Radio Österreich International in Moosbrunn bei Wien. Hier begann 2001 einhergehend mit dem beginnenden Rückzug von Radio Österreich International von der Kurzwelle die bisher längste Partnerschaft von Adventist World Radio mit einem Sendernetzbetreiber in Europa, später noch ergänzt um Buchungen bei der Media Broadcast. Aus Moosbrunn gibt es nur noch ein Minimum anderer Ausstrahlungen. Von Montag bis Samstag jeweils von 5 bis 5.33 Uhr UTC die Übertragung von Österreich 1 auf 6.155 kHz, sonntags von 9 bis 10 Uhr UTC auf 6.070 kHz Produktionen des Deutschen Amateurfunkverbandes DARC sowie nur am ersten Sonntag jedes Monats von 10 bis 11 Uhr UTC auf 7.330 kHz Radio Joystick. Auch SM Radio Dessau sendet noch via Moosbrunn und zwar am zweiten Sonntag eines Monats von 11 bis 12 Uhr UTC auf 6070 kHz. Inwieweit nun die Kurzwellensender in Moosbrunn schon mit Ende der Sommersendeperiode Ende Oktober oder doch erst, wie anderweitig berichtet wird, zum Jahresende 2024 außer Betrieb gehen, ist unklar. Fest steht auf jeden Fall, dass es künftig keine Signale via Kurzwelle mehr aus Österreich geben wird. Daher zum Teil unter Vorbehalt wird auf die kommenden Sendungen von SM Radio Dessau hingewiesen. Wie schon berichtet, wird am 13. Oktober der dritte und letzte Teil von Super Radio 2000 O-Thema bei Max Berger sein. Die für den 10. November geplante Sendung befasst sich mit der Fluchtwelle aus der DDR von 1989. Beide Sendungen werden über die Sendeanlage Moosbrunn mit 100 Kilowatt Sendeleistung auf 6070 Kilohertz übertragen. Die Sendezeiten sind 11 Uhr UTC am 13. Oktober und 12 Uhr UTC am 10. November. Geburtstag feiert SM Radio Dessau dann am 24. November. Anlässlich des achtjährigen Jubiläums gibt es an diesem Tag ab 12 Uhr UTC eine zweistündige Sondersendung, die ebenfalls mit 100 Kilowatt über die Sendeanlage Nauen auf 6095 Kilohertz übertragen wird. Merkt euch das unbedingt vor und vielen Dank an Thomas Becker für diese Information. Bernd Seiser vom RTI-Hörerclub Ottenau weist auf folgende Sendungen hin. Radio Power Rumpel plant für Ende Oktober live ein Wohnzimmerkonzert mit Welthits aus der Kulturscheune Steinmühle. Ob dies nur bei RUM Marburg oder auch über Channel 292 übertragen wird, ist noch nicht bekannt. Korches Radio sendet ab der Winterzeitumstellung voraussichtlich am 2. und 3. Sonntag eines Monats von 13 bis 14 Uhr UTC auf 6070 kHz. Es geht weiter mit Meldungen aus dem Digitalradiobereich. Berlin-Brandenburg. ERF Jazz hat die Ausstrahlung im Digitalradio DAB Plus wie geplant zum 1. Oktober beendet. Zuletzt wurde das junge christliche Programm noch in Berlin und Brandenburg über den Kanal 12D verbreitet. Laut ERF seien die Hörer inzwischen mehrheitlich digital unterwegs, womit Internet und Apps gemeint sind. Daher wurde die terrestrische Ausstrahlung beendet. Und zum Schluss blicken wir in unser Nachbarland, die Tschechische Republik. Das private DAB Plus Ensemble des tschechischen Betreibers RTI-CZ endet die Kanäle und sendet künftig mit weit höheren Sendeleistungen. Davon werden auch Hörer im deutschen Grenzgebiet profitieren, wie das Branchenportal Digital Rozhlas CZ berichtet. Am 2. Oktober wurde das Bouquet unter anderem am Standort Klinowetz im Erzgebirge von Kanal 9C auf 9B umgestellt. Parallel dazu gab es eine Erhöhung der Sendeleistung von einem auf 10 Kilowatt. Trotz Richtstrahlung dürften DAB Plus Hörer in Teilen von Sachsen, Thüringen und Oberfranken das Programm mit 6 Privatradios und einem öffentlich-rechtlichen Programm künftig besser hören können. Und das waren die DX-Tipps für heute. Beste 73 und 55 aus Frankfurt am Main und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Ein herzliches Dankeschön an Heinz für die DX-Tipps. Ihr seid weiterhin eingeschaltet bei der DX-Sendung hier von Radio HCJB. Und ich habe mal wieder einen Brief bekommen von Thomas Becker, ein herzliches Dankeschön dafür. Und er möchte ganz gerne Max Berger von SM Radio Dessau zum Geburtstag gratulieren. Max wurde am 9. Oktober 26 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch auch von uns von Radio HCJB. Und wie Thomas freue ich mich auch sehr darüber, dass es jüngere Leute gibt, die sich auch immer noch für die DX-Sendung und für die Kurzwelle einsetzen. Also ein herzliches Dankeschön an Max dafür. Im November wird SM Radio Dessau übrigens schon 8 Jahre alt. Da möchte ich auch schon mal im Voraus gratulieren. Ganz herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, zu eurem Sender und auch zu den Sendungen. Hier in unserem DX-Programm von Radio HCJB geht es nun weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
Manche Christen gleichen einem Haufen schnatternder Gänse, die auf einem wunderbaren Hof leben. An jedem 7. Tag wird eine festliche Parade abgehalten. Im Gänsemarsch versammelt sich das stattliche Federvieh. Der beredte Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert mit ergreifenden Worten über das Wunder der Gänse. Immer wieder kommt er auf die herrlichen Zeiten zu sprechen, in denen einst die Gänse zu fliegen wagten und dabei ganze Erdteile überquerten. Der Gänserich lobt die Schöpfermacht und Größe Gottes, der den Gänsen große Flügel und sicheren Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind alle tief beeindruckt, senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper. Auf dem Weg nach Hause loben sie noch lange die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Diese Geschichte wurde von Sören Kierkegaard erzählt. In Markus, Kapitel 10, Vers 21 heißt es, »Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, »Eins fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach.« Thank you.
Ihr seid weiterhin eingeschaltet bei der DX-Sendung hier von Radio HCJB. Ich komme zu unseren Sendezeiten und Frequenzen. Und zwar senden wir jeden Samstag und Sonntag das Medienmagazin bzw. die DX-Sendung um 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr, jeweils mitteleuropäischer Sommerzeit. Ihr könnt die Sendung verfolgen auf Kurzwelle auf 3995 kHz im 75 Meter Band und 5920 kHz im 49 Meter Band. Auch über Satellit, über den Satelliten Astra könnt ihr uns hören. Wir haben eine Telefon-App und im Internet unter www.hcjb.de. Wir senden 24 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche. Zum Schluss der Sendung gebe ich wie immer unsere Adresse bekannt. Und jetzt folgt das Programm der Welle 370 des Funkerbergmuseums Königs Wusterhausen.
Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
Ja, und heute dreht sich alles um den Mittelturm in Königs Wusterhausen und so ein Antennenträger, der ist in aller Regel aus Flussstahl gebaut. Und da gibt's alle möglichen Sorten. Da gibt's zum Beispiel den Bessemer Flussstahl und den Saurer Martin Flussstahl und den basischen Martin Flussstahl. Es gibt den Tiegel Flussstahl, den Nickel Flussstahl, den Chrom Flussstahl und es gibt den beruhigten und unberuhigten Thomas Flussstahl. Und wie wir heute wissen, ist der Thomas Flussstahl ist für solche Antennenträger eigentlich ungeeignet, weil der wird irgendwann spröde. Was können wir denn eigentlich aus der heutigen Sicht zum Material Mittelturm sagen? Hat sich da vorher irgendwas angedeutet, dass was passieren könnte?
Nee, da hat sich vorher nichts angedeutet. Jedenfalls ist mir nichts bekannt. Der Turm wurde eigentlich durch den Orkan umgestoßen. Und zwar hat man mir berichtet, drüben in den ehemaligen Reitstellen waren Wohnungen und da standen Ingenieure aus dem Senderhaus 2 und haben beobachtet, was sich im Mast abgespielt hat. Und der Mast wurde praktisch aufgeschaukelt. Durch den Mast ist eine Sinuswelle gegangen, von oben nach unten, und die wurde immer größer, bis er dann über dem rechten Fuß Richtung Haus 3 abgeknickt ist und sich hingelegt hat.
Wir haben übrigens im Vorfeld versucht, das amtliche DDR-Ergebnis der Untersuchung sozusagen zu bekommen. Bekommt man nicht. Aber alle sagen, im Untersuchungsergebnis steht, dass der Stahl zu spröde geworden war und dass der sozusagen im unteren Knick eine Strebe gebrochen sein soll.
Ja, das wird sicherlich so gewesen sein. Man hat das lange untersucht und dieser unberuhigte Thomas-Stahl, der wird nach einigen Jahren, wie du schon sagst, spröde, und da kann alles Mögliche passieren.
Und wie hast du selbst eigentlich das Umfallen quasi erlebt?
Ja, das Umfallen habe ich selbst nicht direkt erlebt, und zwar ist Folgendes passiert. Ich war zu der Zeit in Dresden noch in der Lehrausbildung auf dem Fernsehturm und bin von Mittenwalde mit dem Zug nach Königs Wusterhausen gefahren und saß nachmittags im Zug, das war so 16:30 rum, und guck mir so das Panorama an hier vom Funkerberg, und irgendwas stimmte nicht in der Ansicht. Hab mir aber weiter gar keine Gedanken gemacht. Und jedenfalls, als ich abends in Dresden angekommen bin, in der aktuellen Kamera, hat man berichtet, dass der Mittelturm in Königs Wusterhausen umgefallen ist. Und da wusste ich, was ich nicht mehr gesehen hatte.
Das heißt, dir ist gar nicht aufgefallen sozusagen vorher, was eigentlich los ist?
Anfänglich nicht, aber ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt da oben.
Wie schnell oder wie lange hat es gedauert, bis du dann vor Ort warst und gesehen hast, das Malheur?
Ja, das hat eine Weile gedauert. Wir waren ja dort zur Lehrausbildung. Wir sind immer so alle 14 Tage nach Hause gekommen. Und dann ist man natürlich hier hochgefahren. Wir waren ja hier vom Funkamt eingestellt als Lehrlinge und haben das besichtigt.
Und hast du das liegen sehen?
Ja. Es führt ja eine Straße vom Haus 3 nach Haus 2. Die wurde als erste freigeschnitten, dass der Verkehr wieder reibungslos geschehen konnte. Und dann wurde der Mast über mehrere Jahre zerlegt.
Genau, also beschreib mal bitte nochmal das Bild, wie das eigentlich aussah, wie der
da lag. Ja, das sah aus wie ein Schlachtfeld, und zwar zwischen Mast und Straße stand ja ein Eichenwald. Die Eichen standen da drin, die waren alle geschält von oben. Die Kronen waren weg, das lag alles unten, und die Eichenstämme waren alle glatt. Und wenn man weitergeguckt hat, Nach links, aus Sicht Haus 2, stand dort eine 6KV-Station und die wurde vom Mast in die Erde gerammt. Also die war kurz und klein, die Trafos, alles was da oben drin war und die Schalteinrichtung, da lag alles im Keller. Und die Mastspitze lag hinter der 6KV-Station und das Irre war gewesen, die Lampe, die dort oben, dieses Signalfeuer, das Gefahrenfeuer, 2x1000 Watt, das hat's überstanden.
Und das wurde ja, glaube ich, dann jahrelang noch auf Mast 17 eingesetzt.
Ja, das ist richtig. Das wurde demontiert und wurde wieder hergestellt von den Antennenleuten. Also restauriert, sag ich mal. Und das wurde dann auf dem Mast 17 installiert.
Das heißt,
Mast 17.
Mast 17, genau. Als eine Ursache des Umfallens wird mal also gemunkelt, dass wir haben ja vorher schon über diese Kanzel da oben gesprochen. Also quasi war eine große Plattform. Ich weiß nicht, wie hoch war die? Meter hoch oder
so
irgendwie
drei, vier Meter wird sie
und ungefähr 10 Meter Durchmesser. Mhm. Und es hält sich immer das Gerücht, da oben wäre ein Fenster oder zwei Fenster wären aufgewiesen und der Wind hätte sozusagen sich da rein geblasen und dadurch wäre er umgefallen.
Ja, dieses Gerücht kenne ich auch. Und es kann wahrscheinlich so gewesen sein, durch das offene Fenster ist es überhaupt dazu gekommen, dass der Mast in Resonanzschwingung gekommen ist.
Wobei aber die Statiker sagen alle, kann nicht sein, ja, weil die Windlast des Mittelturms ist eben so hoch, ja, das dass so ein Fenster nichts ausmacht.
Ja.
Aber man weiß es eben
weiß
nicht
es
genau.
Nicht. Man weiß es nicht, weil sich ja die Sinuswelle von oben nach unten durchgezogen hat und immer größer geworden ist durch diesen ständigen Orkan, der aufgedrückt hat.
Das heißt,
so haben mir die Leute das erzählt, ich habe es auch was von erzählen hören.
Und wir haben ja, es gibt ja eine Mitarbeiterin des Funkamtes, die damals das vor Ort gesehen hat und die hat auch von sozusagen schwingungsähnlichen Bewegungen gesprochen, bevor er sich dann wirklich hingelegt hat. Und letztendlich war die Auswirkung, also erstens von der Stromversorgung,
6KV-Station
war mit einmal keine Spannung mehr da. Das heißt, Haus 2 und Haus 3 hatten keinen Strom.
Ja, auf alle Fälle war erstmal alles dunkel, nachdem, weil es ja einen mittelschweren Kurzschluss gibt. Und hier im Haus 1 ist ja auch eine 6KV-Station, die gibt's ja auch noch. Und da war erstmal duster und wir haben ja eine Ringleitung gehabt und man war in der Lage, das Haus 2 über die Ringleitung andersrum wieder zu versorgen.
Okay.
Aber Haus 3 war erstmal Feierabend gewesen.
Das heißt also keine Stromversorgung und natürlich die Antennen auch weg.
Die waren weg, die Antennen lagen alle im Wald, kreuz und quer.
Was musste denn gemacht werden, sozusagen, um die Antennen erstmal wieder in Betrieb zu nehmen?
Die Antennen konntest du nicht mehr gebrauchen, es mussten neue gebaut werden. Die Drähte, das ist alles zermergelt und die ganzen Isolatoren, die da drin sind, die sind alle zerstört, also die meisten. Also man musste eigentlich neue Antennen bauen. Eine Weile hat, also etliche Zeit hat es schon gedauert.
Zwei Antennen mussten gebaut werden?
Zwei mussten gebaut werden. Genau. Die für die Mittelwelle und die für den Hauptführthaus 3 für die Langwelle.
Genau. Und sag mal, wie das gemacht wurde? Was wurde da gebaut?
Na, wir haben ja mal in späteren Jahren, habe ich es live erlebt, wie man eine Antenne baut. Ja, da werden diese Seile auf Länge geschnitten, dann werden Kreuze eingebaut und die Antennenlänge muss ja stimmen wegen der Frequenz, die der Sender hat. Und die wird dann, wenn sie fertig gebaut ist, hochgezogen, wieder eingehängt über die Gewichte, die man heute noch sieht am Mast 17, diese Gegengewichte. Und dann wird sie eingemessen und dann ist es in Ordnung. Mhm. Das dauert aber, wie gesagt, eine gewisse Zeit. Beim zweiten Antennenbau später wurde die erneuert, die vom Haus 3, da war ich live dabei, direkt mit angefertigt.
Mhm. Und das heißt aber in den Aufzeichnungen, dass es ungefähr, also 3 Tage später wären beide Sender wieder in der Luft gewesen.
Also da kann ich nichts zu sagen, wie sie das gemacht haben. Das kann sein, dass das irgendwie über Leitungen gegangen ist, dass sie die von woanders abgestrahlt haben. Das weiß ich nicht.
Ah, okay.
Dann zieht es in meiner Kenntnis, wie das genau war, weil ich da noch Lehrling war. Bin ja dann erst später hier richtig aufgetaucht.
Und wie lange hat denn eigentlich der Stahl des Mittelturms gelegen und sozusagen letztendlich ja das Schrott soll, ne, erfüllt? Ja,
also wenn ich so zurückdenke, 4 Jahre hat das gedauert, bis alles weg war. Da haben wir Erdgaserkundung Minnwalde, die haben sich bereit erklärt, den Mast zu zerlegen. Und der wurde dann in LKWs, wurden die Teile runtergefahren zum Güterbahnhof Königs Wusterhausen und dort verladen. Also das hat schon eine ganze Weile gedauert.
Und wie wurde das getrennt?
Wurde alles zerschnitten mit Atze Sauerstoff.
Ah, okay, also mit, genau. Also richtig.
Weil die haben mit Propan geschweißt, entsinne ich mich, Propansauerstoff.
Mhm. Das heißt aber jetzt nicht mit einer Handsäge ran?
Nein, wurde alles zerbrannt, zerschnitten. Mhm. Ja.
Und das, was vom Mittelturm heute noch übrig ist, was man so in den Fundamenten sieht. Mhm. Das ist aber noch originaler Mittelturmstahl.
Ja, was in den 3 Fundamentfüßen drin ist, ist originaler Mittelturmstahl. Und den haben wir auch noch in den Jahren danach, wurde da noch einiger von geborgen, wegen des Schrottsolls, von dem du eben gesprochen hast.
Ach so.
Um das zu erfüllen.
Das heißt also, was da übrig geblieben ist, ist nicht übrig geblieben wegen der Historie, sondern weil es keiner abgebaut hat.
Das ist, ja genau, weil das auch eine ganz schwere Arbeit war, das da rauszubauen.
Ja, wunderbar.
Welle 370, die Hörerecke.
Mit Hallo und herzlich willkommen begrüße ich euch alle, liebe Welle 370-Freunde, zur Hörerecke im September 2024. Euer Hörerpostbearbeiter Detlef präsentiert in dieser Ausgabe die Zusendungen der vergangenen Wochen. Bis zum Redaktionsschluss haben uns 23 Einsendungen per E-Mail und 7 per Schneckenpost erreicht. Bei allen, die geschrieben haben, bedanke ich mich für die Post. Carsten Lausch hat unsere Radiotag-Live-Sendung auf der Mittelwelle 810 kHz am Wald zwischen Tremsdorf und Saarmund im mobilen Einsatz abgehört. Christian Steiner schreibt: Ich höre euch auf der Mittelwelle 810 kHz mit meinem Mobilempfänger in der Altstadt. Mit Ohrhörern kann ich bequem durch die Stadt laufen, um eurem Programm zu lauschen. Fotos von seinem Rundgang wurden beigefügt. Auf der Mittelwelle 810 kHz hörte Uwe Leisterer auch unsere Sendung vom 21.07. mit Rahmenantenne im ländlichen Raum. Über Internet verfolgten Bernd Seiser, Ralf Witte, Gottfried Scheide, Michael Wosnitzka, Ralf Urbanschik und Paul Gager die Sendung. Am 28.07. waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz Bernd Seiser, Uwe Leisterer und Paul Gager Zuhörer der Funkerberg-Sendung. Per WebSDR verfolgten Juan Carlos Perez in Spanien, Sitata Batashari und Shivendu Paul in Spanien sowie Muhammad Bashir in Pakistan das Programm. Von Thomas Becker ist Post zu unserer Kurzwellensendung auf 60-70 kHz vom 25. August eingetroffen. Außerdem noch eine Extrapost mit diversen Informationen. Am 4. August wurde die Kurzwelle 60-95 kHz zum Empfang der Funkerberg-Sendung von Erwin Bartel, Bernd Seiser, Ralf Witte, Helmut Matt, Siegbert Gerhard, Lutz Kulas, Thorsten Brandenburg, Gerhard Schauer, Manfred Heiderich, Peter Krüger, Michael Groni, Uwe Leisterer, Paul Gager und Johann Ruff eingeschaltet. Weitere Hörer waren Rob den Böhr in den Niederlanden, Juan Carlos Perez in Spanien und Carlo Giordani in Italien sowie Reginaldo Annunciacao in Brasilien. Ein weiterer Empfangsbericht ist von Erwin Bartel zur Kurzwellensendung auf 60-95 kHz vom 1. September eingetroffen. Am 2. August-Wochenende waren im Medienmagazin bei Radio HCJB Bernd Seiser, Johann Ruff, Detlef Jörg und Paul Gager Zuhörer vom Funkerberg-Beitrag. Empfangen wurde auf den Frequenzen 3995 und 5920 kHz. Bei Alex Berlin hörte Uwe Leisterer auf UKW 91,0 MHz den Radiotag auf dem Funkerberg. Detlef Ollesch hatte bei FM Kompakt am 2. Juni dem Beitrag aus der Rundfunkstadt zugehört. Ein Kartengruß haben wir von Lu Daheng aus China erhalten. Die Hörerposteingangsliste für den Monat September ist an dieser Stelle abgearbeitet. Nachfolgende Post wird in die nächste Hörerecke übernommen. Auf weitere Zuschriften freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch allen gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Beste Grüße und Gut DX von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef.
Lieber Hörer, schön, dass du uns eingeschaltet hast. Noch viel schöner aber ist, wenn du uns sagst, dass du uns eingeschaltet hast. Darum schick uns doch bitte eine E-Mail an welle370@funkerberg.de. Du kannst uns aber auch eine Post schicken, einen Brief oder eine Postkarte. Die sendest du an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711, Königs Wusterhausen. Und alle Kinder des 21. Jahrhunderts nutzen die Handynummer 0151 700 15711.
Ein ganz herzliches Dankeschön an das Team der Welle 370 für diesen Beitrag. Und wie schon vorhin angekündigt, hier unsere Adresse, damit ihr uns auch gerne schreiben könnt. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold. Oder schickt uns eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war schon wieder für das Wochenende 12. und 13. Oktober. Schön, dass ihr auch heute mit dabei wart und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen. Bleibt auch gesund. Hier am Mikrofon begleitete euch Horst Wiese.